Ich predige heute Morgen über den 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie er rein ist. Jeder, der die Sünde begeht, der begeht auch die Übertretung des Gesetzes. Und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und ihr wisst, dass jener erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen, und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Ja, interessant, wenn man über Christen nachdenkt, das sind Menschen mit einem doppelten Geburtstag, mit zwei Geburtstagen. Einmal haben sie einen biologischen Geburtstag, wann sie von ihrer Mutter zur Welt gebracht wurden. Und dann haben sie einen geistlichen Geburtstag, wann sie Kinder Gottes wurden. Ja, ein Kind wird ja nicht irgendwie hergestellt, sondern es wird geboren. Und dann kann man auch einen Geburtstag feiern. Wenn ein Kind geboren ist, sind klare Verhältnisse geschaffen. Ja, für manche Leute ist das neu, dass Christen in dem Sinne als Kinder Gottes geboren werden, weil sie denken, das Ganze sei nur eine Frage der Erziehung, dass man christlich erzogen ist, dann sei man Christ. Christliche Erziehung finde ich sehr wichtig. Aber die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, was ist das so, eine Wiedergeburt? Ganz interessant, ich denke an einen Pfarrer, der hier einige Kilometer entfernt gearbeitet hat. Er hat einen Jugendkreis geleitet, schon ältere Jugendliche. Und so nach dem Gottesdienst kam immer wieder ein Mädchen zu ihm und sagte, hören Sie mal, ich verstehe Ihre Predigt nicht. Sagt er, gut, ich will mir Mühe geben, ich will einfacher sprechen, bessere Beispiele suchen. Aber sie kam immer wieder und sagte, also es tut mir leid, ich verstehe Sie immer noch nicht. Und dann hat der Pfarrer den Spieß rumgedreht irgendwann und sagte, könnte es sein, dass du dein Leben verändern musst, damit du die Predigt verstehst? Dass einfach du Gott dein Leben öffnen musst und dann wirst du sie verstehen. Und das hat das Mädchen verstanden, weil sie irgendwo vorbereitet war. Sie hat Christus ihr Leben anvertraut und hat nicht nur die Predigt verstanden, sondern hat das in diesem Jugendkreis erzählt. Und es schlug ein wie eine Bombe. Oh, die ist jetzt fromm geworden. Und dann haben sie diskutiert, was ist da eigentlich jetzt passiert? Und dieser Pfarrer sagte dann, gut, jetzt haben wir miteinander diskutiert, aber es geht doch um Gott, dann diskutieren wir doch mal mit ihm. Und dann haben sie einfach nach oben diskutiert. Wir würden das Beten nennen, aber das war ihnen gar nicht so bewusst. Und das war ein Aufbruch. Dort sind viele von diesen jungen Leuten, einer nach dem anderen, zum Glauben gekommen. Aus dem Ganzen ist später eine Bewegung geworden, die es auch heute noch gibt, die Christusträger, Brüder und Schwestern, die in vielen Ländern der Erde arbeiten, sozial und evangelistisch. Ja, aber der Aufhänger war eine Wiedergeburt. Da war jemand, der Jesus sein Leben anvertraute und von daher auch ein ganz neues Verständnis für Gott bekam. Ja, steht in Johannes 1, Vers 12, ein Vers, den viele kennen. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, schon interessant, ich bin von Geburt an ein Geschöpf Gottes, aber ein Kind Gottes werde ich erst durch Christus in meinem Leben. Ja, wie viele ihn aber aufnahmen. Insofern wäre an Sie natürlich die Frage, wenn Sie über sich selber nachdenken, wie viele Geburtstage habe ich? Habe ich einen Geburtstag oder habe ich schon zwei Geburtstage, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes? Ja, mein erster Geburtstag liegt 1940 und mein zweiter 1963. Ja, finde ich schon gut, dass Gott mir auch diesen zweiten Geburtstag geschenkt hat, weil ich dadurch weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich darf dieses Evangelium, was ich selber kenne, weitergeben und diese Hoffnung weiter vermitteln. Ja, wenn Sie dazu Fragen haben, finde ich immer gut, sprechen Sie jemand an, von dem Sie die Meinung haben, er kann die Fragen beantworten. Denn wenn Sie sich nur Ihre eigenen Antworten geben, die kennen Sie schon und die bringen einem normalerweise dann nicht weiter. Ja, Kinder, viele von Ihnen haben Kinder, wir waren alle mal Kinder. Kinder gehören zu einer Familie. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, gehöre ich jetzt zu einer zweiten Familie, also nicht nur zu meiner biologischen Familie, zu einer geistlichen Familie. Da gibt es andere Kinder Gottes, die dazugehören. Ja, was ist ein Vorrecht eines Kindes? Einmal, es erfährt Geborgenheit in einer Familie. Es wird erzogen, es wird versorgt. Und interessant ist bei Kindern, die sehen oft ihren Eltern ähnlich. Gestern Abend habe ich auch jemand herzlich begrüßt und stellte dann fest, eigentlich meinte ich ja den Bruder davon. Aber er sagte, naja, die Ähnlichkeit lässt sich eben nicht leugnen. Dann habe ich mich entschuldigt. Aber es finde ich gut, eine Familienähnlichkeit zu entwickeln. Und das bedeutet, dass wir ein Stück weit Gott ähnlich werden, denn er ist ja der Vater. Das heißt, ähnlich bedeutet, dass seine Liebe Raum findet, sein Frieden, dass er anfängt, den Charakter zu prägen und auch den Einsatz im Leben. Ja, und dann noch etwas sehr Schönes, Kinder sind erbberechtigt. Wissen Sie, was das Erbe Gottes ist? Das ewige Leben. Das kann einem niemand nehmen, aber auch niemand geben, außer Gott alleine. Und das empfange ich, wenn dieser ewige Sohn Gottes in mir lebt. Ja, interessant ist die Frage, wie sehen Außenstehende diese Kinder Gottes? Hier steht ja, deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Es gibt einen berühmten deutschen Vertreter, Nietzsche, war übrigens Pfarrers Sohn gewesen, der sagte, die Christen müssten Erlöste aussehen, dann würde ich ja vielleicht auch einer werden von ihnen. Also er hat den schwarzen Peter sozusagen weitergegeben. Die Christen müssten Erlöste aussehen. Ja, interessant, wie beurteilen andere Leute Christen? Gerade vor kurzem, jetzt hörte ich, dass eine gläubige Frau gestorben ist, die viele von uns auch kannten. Und ja, da wurde einfach auch deutlich, da geht jemand mit Gewissheit. Ist das nicht schön, zu wissen, ich habe das ewige Leben? Und manche andere beneidet vielleicht einen und sagt, das wäre doch schön, wenn ich die Gewissheit auch hätte. Ja, wie kann ich sie kriegen? Nur durch Jesus. Ja, Außenstehende sehen Christen oft so als ein Hobbyverein an. Sagen die einen, züchten Kaninchen, die anderen sammeln Briefmarken, die Dritten gehen joggen und die gehen eben in die Kirche und sind irgendwie religiös. Aber das ist es nicht. Sie können den Inhalt nicht sehen, dass Christus in uns lebt. Ich habe mal mit einem Kollegen diskutiert, nicht hier am Ort, am anderen Ort, der auch, ich denke auch, Jesus irgendwo lieb hatte, aber sich dann mit mir gestritten hat, weil er sagte, Sie fordern Menschen auf, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Das kann man doch nicht machen in der Landeskirche, da gibt es doch eine Trennung, denn dann gibt es ja dann hinterher Leute, die gehören zu ihm und andere, die gehören nicht dazu und das spüren die auch. Das geht doch nicht. Und da sagte ich ja, wenn man sie nicht auffordert zu einer Entscheidung, entscheiden sie sich auch nicht. Und dann lernen sie Jesus nicht kennen. Ja, finde ich sehr gut, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Heute ist noch ein modernes Schimpfwort, so ein Totschlagargument. Es gibt ja Leute, so wie ich, die das, was in der Bibel steht, glauben und auch die Bibel als Wort Gottes sehen. Und so Leute werden dann schnell mit dem Schimpfwort Fundamentalisten gebrandmarkt, weil sie ja das Fundament in der Bibel sehen. Dann frage ich natürlich immer scherzhaft, auf welchem Fundament stehen denn andere Leute? Oder kann man ein Leben ohne Fundament auch bauen? Ja, ich bin froh, dass ich dieses Fundament kenne und auch darauf stehe. Ja, dann heißt es noch, dass wir einmal offenbar wird, was wir sein werden, und dann werden wir ihm gleich sein. Das ist also ein Blick in die Ewigkeit, dann werden wir Jesus ähnlich sein oder gleich sein. Das heißt, wir werden ohne Sünde sein, ohne Fehler, ohne Schmerzen, ohne Kummer, in ewiger Freude und gehen vom Glauben zum Schauen. Ja, das finde ich eine wichtige Aussage, vom Glauben zum Schauen zu gehen. und zu wissen, ich bin am Ziel, ich werde erwartet. Früher nannte man den Tod Heimgang, weil jemand nach Hause ging zu seinem himmlischen Vater. Das ist sicher schön. Im 1. Petrusbrief steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wieder das Wort wiedergeboren und zu einer lebendigen Hoffnung. Es gab ja so einen deutschen Philosophen, Ernst Bloch, der von dem Prinzip Hoffnung sprach. Fand ich immerhin schon besser als die Aussage vieler anderer Philosophen. Aber Prinzip Hoffnung ist auch zu wenig. Wenn ich nur das Prinzip Ehe hätte, dann wäre ich nicht verheiratet. Zum Glück habe ich eine Ehepartnerin, also eine lebende Person, und freue mich über diese Gemeinschaft. Das Prinzip ist zu wenig. Ich brauche ja ein Ziel und einen Garanten dieser Hoffnung, und das ist Gott und die Verbindung mit ihm. Ja, schön, wenn wir auch in die Ewigkeit gehen können und wissen dann, wir sind zu Hause. Ja, hier geht es dann noch weiter. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, wie er rein ist. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben heute oder in den letzten Tagen zumindest irgendwann geduscht, sich gereinigt. Deutschland ist ja ein Volk, das sich gewaschen hat, kann man auch mit Gänsefüßchen sehen. Und das ist irgendwie gut, da fühlt man sich hinterher relativ wohl. Aber wie ist das mit dem persönlichen Leben? Da geht es ja auch um Reinigung und es hat nichts mit Wasser zu tun. Das heißt, stimmt nicht ganz. Jesus reinigt uns durch Wasser und Blut. Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes. Steht mal im Epheser 5, Vers 26. Wir sind gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Es ist also schön, wenn jemand Gottes Wort liest, reinigt ihn das. Ich habe mir heute Morgen sicher die Hände schon ein paar Mal gewaschen. Sie sahen immer sauber aus. Ich nehme an, Ihre Hände wahrscheinlich auch. Aber wenn sie gewaschen sind, sind sie trotzdem noch reiner als vorher. Und wenn ich Gottes Wort lese, reinigt es mich, ohne dass ich das beobachten könnte. Ich weiß nicht, wo mich das gereinigt hat. Nur wenn ich es nicht lesen würde, dann würde ich vielleicht spüren, wie manche Dinge sich entwickeln, die nicht so schön sind in meinem Leben, weil diese Reinigung fehlt. Also eine Ermutigung, Gottes Wort zu lesen. Nicht unbedingt bei 1. Mose anzufangen, lesen Sie mal das Johannesevangelium. Oder falls Sie viel Abwechslung suchen, lesen Sie mal die Sprüche mit all diesen Weisheiten, die dort aufgeführt sind. Ja, und dann reinigt er mich durch sein Blut, steht im 1. Johannesbrief hier, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Und zwei Verse vorher heißt es, dass es eine Reinigung ist durch sein Blut. Ja, ich habe mit dem Blut jetzt nichts zu tun. Das ist die Bedeutung, Jesus starb für mich und deshalb kann er mir vergeben und tut das gern. Ja, zur Vergebung gehört manchmal auch Wiedergutmachung. Ja, wenn man irgendwo was mitgenommen hat und nicht bezahlt, dann reicht es nicht, wenn man um Vergebung bittet. Sondern muss man da hingehen und sagen, wissen Sie, ich habe damals für, keine Ahnung, 35 Euro irgendwas mitgehen lassen und würde das gerne jetzt noch bezahlen. Ich denke an jemand, der hat sich Urlaub genommen, eine Woche, um zu all den Firmen zu gehen, wo er als Handwerker verschiedene Werkzeuge hatte mitgehen lassen. Und das hat ihn einiges Geld gekostet natürlich, weil er die Werkzeuge meistens ja nicht mehr hatte oder sie waren gebraucht. Aber danach fühlte er sich ganz wohl. Die Firmen waren meistens sehr erstaunt, sowas ist ihnen noch nie passiert. Aber es war auch ein Zeugnis für Jesus, der ein Leben in Ordnung bringt. Ich nehme an, dass Sie so einen Urlaub nicht brauchen, aber manchmal muss man sich bei irgendjemandem entschuldigen. Auch wenn es vielleicht schon 20 Jahre zurückliegt, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich finde es schön, wenn das geschieht und irgendwann auch die ganze Vergangenheit frei ist. Jemand sagte mal, der Heilige Geist sei so etwas wie ein Sündenerkennungssystem. Das ist natürlich nur eine Formulierung. Der Heilige Geist ist ja diese dritte Person Gottes. Und wenn ich dem Licht näher trete, dann werden natürlich auch die Schatten schärfer. Ja, wenn Sie so eine starke Lichtquelle haben, Sie sind weit weg, da verschwindet alles im Nebel, alles grau in grau. Aber je näher sie kommen, desto schöner und heller wird das Licht, aber auch desto schärfer werden die Schatten. Das heißt, wenn ich ohne Gott lebe, werde ich viele Dinge akzeptieren, die nicht in Ordnung sind, weil ich das gar nicht weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Aber wenn ich anfange, mit ihm zu leben, dann werde ich Dinge entdecken, die ich gerne klären möchte. Ich kenne Ihr Auto nicht. Ich habe mal einen Freund mitgenommen in meinem Auto. Und in dem Moment, wo er einstieg, dachte ich, oh, ist mein Auto dreckig. Von innen. Ja, war mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt war plötzlich eine andere, liebe Person da drin. Und da fand ich, das passt nicht zusammen. Insofern bemühe ich mich, dass auch das Auto von innen möglichst gut aussieht. Wenn Jesus in ihr Leben kommt, fangen sie an, Dinge zu sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Schöne Dinge, aber auch Dinge, die nicht zueinander passen. Ja, und dann kann man sie natürlich verändern. Und um Vergebung bitten, aber nicht nur Vergebung, auch Veränderung. Ja, wenn ich immer über andere Leute lästern würde, nützt es nichts, wenn ich um Vergebung bitte, sondern da muss ich anfangen, das einzustellen. Und wenn mir irgendwas einfällt, dieser Art, es nicht mehr auszusprechen. Und so an meinem Zeugnis für Gott arbeiten. Ja, wir reinigen uns, weil wir wissen, wir gehören zu ihm. Denn die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Ja, meine Frau und ich waren gerade in der Türkei und da wird man ja nicht nur bei Billigreisen durch die Natur geführt, sondern auch durch verschiedene Firmen, wo man irgendwas kaufen kann. Dem sind wir also auch erlegen an eine oder zwei Stellen. Und dann war diese Firma immer sehr schnell bereit und sagte, ich stelle Ihnen einen Kaufbetrag aus über 430 Euro, obwohl das Gekaufte teurer war. Warum 430 Euro? Das ist der Zollfreibetrag in Deutschland pro Person. Und da sagten wir, das wollen wir nicht. Wir wollen eine volle Rechnung haben und nicht eine Rechnung über 430 Euro. Es gab noch ein anderes Ehepaar, die auch etwas gekauft haben und dann mit uns am Frankfurter Flughafen zum Zoll ging. Nicht nur um Zoll zu bezahlen, da muss man ja auch irgendwie noch so eine Umsatzsteuer oder was bezahlen, die höher ist als der Zoll. Wir waren die Einzigen, aber all die anderen hatten auch eingekauft oder viele andere und sind einfach weiter marschiert. Sünde ist Übertretung des Gesetzes, nicht nur des Gebotes Gottes, sondern auch der Gebote unserer Gesellschaft. Ja, und das ist gut, wenn wir einfach Gottes Wort ernster nehmen, auch in solchen Dingen. Ja, hier steht, dass Jesus in die Welt kam, um die Sünden hinwegzunehmen. Einmal hat er sie mit an das Kreuz genommen und auch heute nimmt er sie, indem er sie vergibt. Und dann steht hier noch ein ganz toller Satz: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jetzt wird es ganz theologisch, aber ich hoffe, dass Sie es verstehen. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Ja, ich wiederhole gerne das Beispiel, zwischen Dänemark und Schweden gibt es eine Meerenge, die heißt der Sund. Gibt es allerdings gleich an zwei Stellen. Und das ist eigentlich dasselbe Wort wie Sünde, nur die Pünktchen fehlen und das E am Ende. Das sind Landmassen durch Wasser getrennt. Und so ist unser Leben von Geburt an von Gott getrennt. Ich habe mich früher immer über diesen Begriff geärgert, wenn jemand von Erbsünde sprach. Den gibt es ja auch in der Bibel nicht, diesen Begriff. Aber dachte, so ein Baby kann doch gar nicht sündigen, das hat doch gar keine Moral. Aber wenn es stimmt, dass Sünde Trennung bedeutet, dann sagt die Bibel, dass ich von Geburt an ohne Gott im Herzen unterwegs bin. Insofern getrennt von ihm. Ja, nicht moralisch, theologisch getrennt von ihm. Und es bleibt auch bis zum Lebensende so getrennt und sogar in der Ewigkeit hinterher auch noch getrennt, wenn sich da nicht etwas verändert. Und was verändert sich? Es verändert sich Folgendes: Wenn ich Jesus bitte, in mein Leben zu kommen, bin ich von Gott nicht mehr getrennt, weil jetzt Gottes Sohn in mir lebt. Und das bleibt für die ganze Ewigkeit. Und diese Trennung kann ich nicht wiederherstellen. Ja, will ich ja auch nicht. Insofern sündige ich da nicht mehr, weil ich in der Verbindung mit ihm bleibe. Ja, diese Trennung ist ein für alle Mal aufgehoben. Ich kann natürlich noch jede Menge Fehler machen. Ja, nicht mehr grundsätzlich von Gott getrennt sein, aber jede Menge Fehler machen, für die ich dann auch wieder Vergebung oder Veränderung brauche. Ja, das finde ich sehr wohltuend. Ein Christ hat zwei Naturen. Das ist schon wieder sehr theologisch. Er hat einmal seine alte Natur, das heißt dieses Ich, das ich bis zu seinem Tod selber bestimmen will und Gott nicht Regie führen lassen möchte. Und dann hat er die neue Natur, sie hat Jesus in sich, eine wunderbare, vollkommene Natur. Und die beiden gehen miteinander sozusagen durchs Leben. Die Frage ist immer, welche der beiden Naturen sich durchsetzt. Ist das jetzt Jesus in ihnen oder ist das die eigene Natur, wo man dann auch merkt, die Dinge sind nicht in Ordnung, die dazu gehören? Ich verwende ein Beispiel, das ich schon ab und zu brachte, aber es ist einfach so einleuchtend, wo ein Indianerhäuptling dieses Bild mal brachte und sagte, ich habe einen schwarzen und einen weißen Hund. Er verglich also die eine Natur mit dem schwarzen Hund, das eigene Ich, und Jesus in mir mit dem weißen Hund. Und sagte, die streiten, die kämpfen immer wieder miteinander. Und dann fragte einer, und wer gewinnt von den beiden? Sagte immer derjenige, den ich besser füttere. Also wo ich mich mehr darum kümmere, das gewinnt. Ja, fand ich ein schönes Bild. Wenn ich alles nochmal zusammenfasse, ging es darum, Christen sind Menschen, die zwei Geburtstage haben. Einen biologischen und einen geistlichen, wobei für manchen dieser Geistliche an einem Tag fixiert ist, für manchen war es ein Prozess, aber wichtig, er hat jetzt Jesus in seinem Leben. Ja, sie haben eine ewige Hoffnung, sie werden einmal am Ziel sein und nicht am Ende. Sie erfahren Reinigung, die braucht jeder von uns. Und ein Christ hat zwei Naturen, die eine Natur ist Jesus in ihm, die andere ist sein selbstbestimmtes Leben. Und da Jesus in uns bleibt, sündigen wir an der Stelle nicht mehr, weil diese Trennung für die Ewigkeit aufgehoben ist. Und das gibt dem Glauben Gewissheit. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Ihr Leben eine Wohnung ist für Jesus. Falls es das noch nicht ist, liegt es an Ihnen, ihn darum zu bitten, und möchte noch mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, wir loben dich, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen als Erlöser, aber nicht nur in diese Welt, sondern auch in unser persönliches Leben, dass du es erfüllen kannst und auch möchtest von innen her, dass du es durchdringst in den Alltag, dass du uns Glaubensgewissheit schenkst, eine ewige Hoffnung und auch in die Familie deiner Kinder hineingestellt hast. So loben wir dich. Amen.